Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen zu PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Corona hat die Welt nach wie vor fest im Griff, deswegen sitze ich wie gewohnt vor meinem Rechner und vor mir sitzt ein strahlender Dr. Titus Maximilian Albrecht. Ich habe deinen zweiten Vornamen gelernt. Titus, schön, dass du da bist.
Danke, Andy. Schön, mit dir zu sprechen.
Ich muss mal auf meine Uhr schauen. Wir haben heute den 6. Mai. Das ist, kleiner Funfact, auch der Geburtstag meiner Mutter. Aber in erster Linie ist das der Mittwoch, an dem die Bundesregierung und die Länder darüber diskutieren, welche weiteren Lockerungen es gibt. Für uns bedeutet das aber nach wie vor, dass wir noch nicht physisch aufzeichnen können. Deswegen muss heute die Videokonferenz herhalten. Titus, ich habe dich kurz schon mal informiert. Am Anfang werde ich dich erstmal vorstellen. Du kannst mir danach sagen, was ich alles falsch gesagt habe.
Bin ich gespannt.
Du bist in erster Linie Dr. Titus Albrecht. Du bist Betriebswirt, Immobilienökonom und Stiftungsrechtler. Ist das richtig?
Ja, Immobilienökonom. Nicht von der IREPS, aber ja, ich würde mich so bezeichnen.
Ja, sehr gut. Okay. Du hast angefangen deine berufliche Karriere als Werkstudent bei ECE. Danach wurdest du bist du bei Ernst & Young eingestiegen als zum Schluss Senior Consultant, wurdest dann Portfolio Manager bei Union Investment. Und weil dir diese Karriere noch nicht gereicht hat, hast du dir 2017 gedacht, ich werfe das alles mal hin, wahrscheinlich auch zur Freude meiner Eltern und meiner Frau und starte etwas Eigenes. Das heißt, heute Redix Data hieß es damals schon und da bist du der CEO and Founder.
Genau, das war alles korrekt wiedergegeben.
Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, bei der Gründung, aber sowas ist ja schon erklärungsbedürftig. Und als Portfolio-Manager bei Union Investment Real Estate ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, auch in der Old Economy relativ weit zu kommen, gerade in deinem jungen Alter noch, oder?
Ja, das stimmt. Klassische Corporate-Karriere, glaube ich, Stichwort. Und hatte ich auch Lust zu. Union Investment ist nun auch bekannt, sehr guter Arbeitgeber. Aber da war so ein kleines Feuer in mir und das ist immer stärker geworden. Ja. Deswegen habe ich diese Reise, muss man es schon nennen, dann einfach auf mich genommen. Und jetzt, glaube ich, ein bisschen über 3 Jahre mit Relix Data unterwegs.
Auf Relix Data kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Jetzt erstmal die Gretchenfrage. Wie oft hast du es schon bereut?
Du hattest eben gesagt, der Schritt war nicht mehr mit meinen Eltern besprochen. Da wächst man irgendwann rüber hinaus. Meine Frau hat mich sehr unterstützt, muss ich sagen. Es ist Selbstständigkeit. Ja? Man kann wenig vorher rüber sagen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Bereut bisher so nicht wirklich. Natürlich sind die Zyklen wesentlich heftiger. Ja? Also man ist mal ganz oben, dann ist man gefühlt ganz unten. Und damit, das ist schwer, darauf kann keine Universität, kein Job einen vorher darauf vorbereiten. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, in der Selbstständigkeit. Bereut noch nicht, aber es ist eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich dir gerne, gerade jetzt aktuell mit Corona, also ich bin, das habe ich schon mehrfach jetzt gesagt, ganz dankbar, dass ich nicht 2020 gegründet habe. Es geht dir wahrscheinlich auch so, also ist mit Sicherheit jetzt nicht leichter geworden. Wir können ja mal auf Relix Data zu sprechen kommen. Das ist ja auch natürlich so ein bisschen der Anlass, warum wir heute aufzeichnen. Was macht ihr denn genau? Was muss ich mir unter Relix Data vorstellen?
Ja, das würde ich, wir haben ja ein paar Minuten Zeit, deswegen würde ich das gerne in einem Satz mal zusammenfassen und dann so ein bisschen die Geschichte, warum wir Relix Data gegründet haben. Also wir sind ein Berliner Technologieunternehmen, das sich mit Immobilienanalysen und Marktdaten auseinandersetzt und das ist auch unser Schwerpunkt. Wie kam es aber zu dem Punkt? Und das ist wirklich, was du auch gerade aus meiner Vita wiedergegeben hast, erlebt habe in den Stationen, in denen ich tätig war. Sei es bei EY Real Estate oder dann auch bei Union Investment. Es ging oft um Transaktionen oder um Bewertung von Immobilien. Und da war die Herausforderung, wo mich mein Mitgründer gequält hat, die ersten 2 Jahre bei EY Real Estate. Immobilienwirtschaft hieß damals eigentlich für mich Excel crunchen. Excel-Mieterlisten auseinanderbauen, Berechnungen tätigen und dann ein Ergebnis haben. Und wenn man das fertig hatte, dann durfte man noch Research machen. Ja? Dann durfte man sich PDF-Reports angucken, Marktentwicklung auf den Plattformen, mit Maklern sprechen, in den eigenen Daten wühlen, um zu gucken, Mensch, habe ich da nicht vielleicht ein bisschen mehr Marktinsights, weil wir ja doch relativ aktiv damals auch bei den Stationen am Markt unterwegs waren. Und das war die initiale Gründungsidee, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir in der Immobilienbranche in damals 2016, jetzt 2020 und es hat sich schon ein bisschen was getan, aber eigentlich den ganzen Tag im Excel crunchen und Mieterlisten auseinanderbauen und dann im zweiten Schritt sehr viel mit Research zu tun haben. Und da war die Idee zu sagen, Mensch, da muss es eine technologische Plattform geben, die das einfach kombiniert. Ja, zum einen dir dieses Excel-Crunchen abnimmt, das heißt, du schnell Ergebnisse erhältst über die Mieterlisten, diese analysiert sind. Und im zweiten Schritt auch nicht mehr die Marktberichte rauszusuchen, die sozioökonomischen Daten rauszusuchen, im Wohninvestment auch rauszusuchen, bin ich im Erhaltungsgebiet, Milieuschutz Berlin, wie sind hier Mieterhöhungen möglich, sondern das auf einer Plattform haben. Und das war die Idee. Daran arbeiten wir sehr, sehr fleißig jeden Tag. Und es ist immer noch natürlich auch, gibt Sachen, die weiter angegangen werden müssen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Wenn du sagst, ihr seid auf einem sehr guten Weg, wie viele sind da aktuell auf dem Weg? Also wie groß ist Real Xdata heute?
Ja, also das Schöne, wir werden bestimmt nachher nochmal auf Covid-19 zu sprechen kommen.
Da kommen wir heute nicht vorbei.
Richtig, ja. Ja, leider. Stellen wir weiterhin ein. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen auch für unsere Belegschaft hier. Und wir sind aktuell 34 Mitarbeiter. Wobei wir ein Büro in Berlin haben, unser, wo ich jetzt auch gerade sitze, alleine, unser Headquarter, wenn man so sagen möchte, und eine Zweigniederlassung in Spanien, in Barcelona. Das hat den Hintergrund, weil unser Mitgründer, der Iñaki Merino, unser CTO, das Brain der Company, Spanier ist und wir vor 1-2 Jahren die große Herausforderung hatten, schneller im Personal zu wachsen. In Berlin ist es wahnsinnig schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, weil es einfach sehr viele Technologieunternehmen gibt, die auch deutlich größer sind als Real Xdata. Und das war in Barcelona und ist in Barcelona ein bisschen anders. Das ist Thema Data Science bei uns angelegt. Da haben wir einen sehr guten Zugriff auf Mitarbeiter und deswegen die 2 Standorte.
Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ihr seid ein halb spanisches Unternehmen. Barcelona ist ja auch wirklich schön. Also ich glaube, da gibt es denn Mitarbeiter, die pendeln zwischen Berlin und Barcelona?
Genau, also du, da sprichst du was an. Ich glaube, das ist, geht jedem Unternehmen so. Es ist natürlich eine Herausforderung, die man sich vorher, bewusst sein muss, die Kommunikation zwischen den Teams aufrechtzuerhalten, gerade in kleineren Teams. Ja, wir sind ja kein Großunternehmen und haben jetzt nicht 4-5 Leute, die sich darum kümmern, dass die Kommunikation sehr gut läuft. Also unser Mitgründer, der Iñaki, unser CTO, ist einmal im Monat eine Woche vor Ort. Und dann wechseln wir uns Mitgründer, Daniel, die du kennst, Stefan und ich, mich ab und fahren auch ab und an nach Barcelona, was natürlich eine wahnsinnig schöne Stadt ist, aber auch um so ein Teamgefüge zu schaffen. Mhm. Bei jedem Team-Event wiederum holen wir die Spanier dann nach Berlin. Und auch die anderen Teammitglieder haben die Möglichkeiten, nach Barcelona zu fahren. Es ist aber nach wie vor natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, wir meistern das doch sehr gut.
Also, wenn ihr mal jemanden braucht, der für euch nach Barcelona fährt, dann würde ich mich da ganz selbstlos bereit erklären. Gerade jetzt, und du hast das Covid-19-Thema angesprochen, gerade jetzt ist man irgendwie, ich kann die Füße kaum noch stillhalten. Ich will irgendwie auch mal wieder das Land verlassen.
Ja.
Aber gut.
Das ist, glaube ich, noch ein Punkt zu meinen spanischen Kollegen, die das jetzt wahrscheinlich sich auch anhören werden, auch wenn sie es nicht verstehen. Ja. Bei denen ist es natürlich noch härter. Wir haben schon das Glück, dass wir uns natürlich draußen frei bewegen können. Wir können Sport machen. Das ist bei denen ein bisschen anders und das kriegen wir natürlich mit, weil wir über verschiedenste technische Lösungen hier und Tools, die wir natürlich zur Kommunikation nutzen, sehr viel im Austausch sind, gerade jetzt auch, um die Kollegen zu unterstützen. Und da sieht man schon, dass das langsam wirklich aufs Gemüt geht. Spanien lockert ja auch so langsam. Ich glaube, am Sonntag ging es los. Das war eine schwierige Phase für das Team in Spanien.
Das glaube ich gerne. Wie seid ihr damit denn generell als Redix Data umgegangen? Also du hast es ja gesagt, dadurch, dass ihr sowieso schon originär zwei Standorte habt, habt ihr wahrscheinlich auch eine digitale Infrastruktur, die das kollaborative Arbeiten auch online oder virtuell einfach gut ermöglicht. Aber wie groß waren denn die Einschnitte, die du merkst als CEO?
Zweigeteilt, innerhalb der Teamkommunikation würde ich sagen, eigentlich so gut wie gar keine Einschnitte. Was man nicht wegreden kann, ist, ich vermisse wirklich die Kollegen. Das ist das Schöne, wenn man eine Gesellschaft oder ein Unternehmen gründet. Man gewinnt die Leute um einen herum, die wirklich vollen Einsatz bringen für das Thema, an das man glaubt, wo man ja auch noch nicht weiß, wo es hingeht. So viel Einsatz, dass man die Leute einfach sehr lieb, kann man da sagen, gewinnt. Das heißt, da haben wir eine Einschränkung natürlich, dass dieser persönliche Austausch fehlt. Aber von den Arbeitsergebnissen müssen wir sagen, haben wir, man arbeitet ja in Technologieunternehmen in sogenannten Sprints, zweiwöchigen Sprints. Und seitdem alle von zu Hause aus arbeiten, hatten wir die Besten in der Firmengeschichte. Insofern, okay. das hat sehr gut funktioniert. Und wir machen auch viel, wir machen Team-Meetings online, wo wir dann Online-Spiele gegeneinander spielen. Das hört sich ein bisschen vielleicht ein bisschen lustig an, aber es hilft wirklich der Kommunikation und tut auch dem Team gut und dem Austausch. Es gibt so einen Coffee-Body, da wird immer ein anderer dem anderen zugelost, wer einmal in der Woche dann einen digitalen Kaffee miteinander trinkt. Das Ach, sind cool. so kleine Sachen.
Okay. Ja, so wie Chatroulette, ja?
Ja, genau, exakt.
Nur mit weniger Körperteilen, also ein Plus. Ja.
Das stimmt. Und das funktioniert gut. Auf der anderen Seite natürlich jetzt als Gründer, wenn wir jetzt über die Marktseite sprechen, da sind die Einschränkungen in der ersten Zeit immens gewesen. Ja. Ich glaube, das ging uns allen, weil wir natürlich dann von, und du bist auch viel am Reisen, ich bin viel am Reisen, da gab es sofort den Stopp und natürlich dann auch nicht mehr den persönlichen Austausch mit unseren Kunden, mit potenziellen Kunden. Und wir waren natürlich wie so ein Startup auch oder so ein junges Technologieunternehmen ist, in den vielen guten, fortgeschrittenen Gesprächen, die wurden dann erstmal eingefroren, weil jeder erstmal gucken muss, was passiert jetzt eigentlich. Und da auf der Seite haben wir schon eine Verschiebung gemerkt, ja.
Also man könnte ja eigentlich sagen, euer Geschäft ist ja die Transaktion bzw. Analyse von möglichen Ankäufen. Du hast es ja gesagt, alles automatisiert bzw. Analysen per Knopfdruck. Das ist ja ein Use Case, der ist jetzt nicht so stark gefragt. Also man geht ja davon aus, dass die meisten Transaktionen jetzt gerade zurückgestellt werden, ne, auf eine Zeit, bis auch der persönliche Anblick oder die persönliche Besichtigung wieder da ist. Spürt ihr das denn bei euch oder ist nach wie vor die Zugriffsrate eurer Kunden hoch?
Das ist genau, was du angesprochen hast, ist ein Use Case von uns, eine Kundengruppe, genau, dass wir sehr stark in Transaktionen unterstützen. Da sehen wir am Anfang, würde ich wirklich sagen, so 3 Wochen war Stillstand, als es im März dann zum Runterfahren kam. Dann ging es jetzt aber so in den letzten 3 Wochen wieder ganz gut los, die Vorbereitung, würde ich sagen. Ja. Und das merken wir, okay, wie intensiv unsere Plattform genutzt wird. Da wird sehr viel analysiert, da wird mit den Daten gearbeitet. Wir, was ich anfangs meinte, beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit Marktdaten. Das heißt, da gibt es schon eine hohe Nachfrage, um zu gucken, auch wie entwickelt sich hier ein Trend. Und es ist so eine Lauerstellung, ja, dass alle jetzt so wieder die Arbeit aufgenommen haben. Natürlich große Transaktionen, wie du es gerade gesagt hast, nicht bei uns jetzt losgestartet worden sind, sondern man ist im Vorbereitungsmodus zu dann, wann es dann wieder losgehen sollte, dass man dann eben wirklich mit voller Feuerkraft rausgehen kann.
Also könnte man sagen, dass die Lockerung des Lockdowns in der Immobilienwirtschaft schon vor ein paar Wochen begonnen hat, während die Gesellschaft noch etwas länger drauf wartet?
Genau, glaube ich. Aber ich glaube, es ist nicht nur in der Immobilienbranche. Ich glaube, es ist wirklich auch in den anderen Industrien. Also ja. Ja, jetzt natürlich nicht im produzierenden Gewerbe, weil wenn du nicht in die Fabrik gehen kannst, dann steht es still. Aber ich glaube, gerade so im Dienstleistungssektor haben die Unternehmen alle gut überlegt und auch die traditionellen, muss man wirklich sagen, wie können wir jetzt wieder anfangen zu arbeiten? Da auch eine Geschichte einer Bank, mit der ich telefoniert habe, die haben innerhalb von 2-3 Wochen Microsoft Teams eingeführt. Da war das Kommentar, dass sowas früher 2 bis 3 Jahre gedauert hat, ja, dass man sowas einführt. Und das hilft, glaube ich, den Unternehmen, dass sie sich sehr gut jetzt darauf eingestellt haben und gesagt haben, okay, wir müssen ja auch weitermachen. Wir können nicht alle stehen bleiben. Es muss weitergehen.
Ich hatte jetzt auch von Sebastian Kurz, den du ja auch gut kennst, ihr wart ja Kollegen, ja. den spannenden Spruch gehört, es ist das größte Homeoffice-Experiment der Welt und ohne Vorbereitung wurde es eingeleitet. Das trifft es ganz gut. Also auch das Microsoft Teams ist ja derzeit in aller Munde, genauso wie Zoom und sonst alle, Slack, Trello, das floriert gerade. Ihr seid im Bereich Smart Data unterwegs. Smart Data ist die nächste Evolutionsstufe von Big Data, könnte man sagen. Dazu ist es natürlich wichtig, die Daten eben zu haben. Ihr arbeitet ja mit Sicherheit viel mit Angebotsdaten, die man relativ problemlos einkaufen kann. Ihr braucht aber mit Sicherheit auch Ist-Daten. Das heißt, eure Kunden müssten ja eigentlich bereit sein, mit ihren Daten auch zu kollaborieren mit anderen. Wie macht ihr das denn? Also wie bringt ihr denn eure Unternehmen, große Immobilien-Asset-Manager dazu, ihre Daten zu teilen?
Genau. Das ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich von Relix Data, weil ich glaube, genau wie du es gesagt hast, Angebotsdaten, da gibt es viele, die damit arbeiten und da kann man sehr gut Trends heraus ablesen und arbeiten. Ich würde sagen, wir sind einer der das Unternehmen, das wirklich auch mit Nutzerdaten arbeitet. Und als wir 2016 gegründet haben, war natürlich der Vorbehalt auch von den ersten Nutzern, die dann mit uns gearbeitet haben, weil es ganz klassisch bei uns ist, natürlich in so einem Geschäftsmodell und einem Vertrag, dass man sich entscheiden kann, bin ich bereit, meine Daten anonymisiert, aggregiert mit der Plattform zu teilen oder bin ich das eben nicht? Und das war, bevor ich dann wirklich zum Notar gegangen bin, meine größte Angst, dass die Bereitschaft da nicht in Deutschland zunimmt. Da muss ich aber sagen, die Angst ist bei mir mittlerweile wirklich weg. Das war und ist nach wie vor oft einer der ersten Fragen in einem Termin. Mhm. Wenn es dann aber dazu kommt, die Plattform kennenzulernen, die Technologie kennenzulernen und auch selber zu wissen, dass man eigentlich nicht auf dem Datenschatz sitzt, sondern wir alle Unternehmen oder alle Immobilienunternehmen sitzen gemeinsam auf einen Datenschutz und dieser muss eben technologisch durch uns oder andere Unternehmen gehoben werden. Und ich glaube, wenn das verstanden wird und das wird, glaube ich, und das ist ein Fokus bei uns in den Kundengesprächen und bei uns ist es ja so, wir arbeiten ausschließlich aktuell mit sehr großen oder mit größeren Unternehmen zusammen, da entscheidet man sich nicht in einer Woche. Das heißt, das sind natürlich auch viele Gespräche. Und dort wird gesehen, dass wir Sicherheit, Datensicherheit das wichtigste Gut ist. Und aber auch gesehen wird, wie wichtig eigentlich es ist, diese Daten anonymisiert, aggregiert zur Verfügung zu stellen. Weil wenn wir mal in einen transparenten Markt gucken wie Amerika, kann man sich natürlich auch fragen, was ist denn eure Angst, wenn es eigentlich transparenter wird? Und in Amerika ist immer die leichte Antwort, es findet einfach mehr Dienstleistung statt, mehr Transaktionen, mehr Beratung. Und das sehen wir hier eigentlich auch ganz gut, dass das sehr gut funktioniert und die Kunden wirklich bereit sind, die Daten zur Verfügung zu stellen und auch, und das sehen wir so seit einem Jahr, die Kunden, bei denen wir zum ersten Mal aufschlagen, sagen, wo sind denn jetzt die Daten der anderen? Da bin ich so gespannt drauf. Ja, ja. Also die wirklich das sehen wollen und auch sagen, hey, wenn ich die sehe, mache ich mit. Und das ist, was uns wirklich auch beflügelt und täglich, ehrlich gesagt, Kraft gibt, diesen Wahnsinn hier zu machen.
Aber einer muss ja starten. Wer war denn, wenn wir mal zurückdenken, der allererste, der gestartet ist bei eurer Plattform? War das dein ehemaliger Arbeitgeber?
Nee, war ja nicht. Das war tatsächlich auch wieder, wie es ist. Du hast gerade vorhin angesprochen, und das ist das Schöne in der Immobilienbranche, das Netzwerk untereinander. Ja. Und natürlich waren auch wiederum Leute von uns aus dem Netzwerk erste Kunden. Ja. Das war auch ein ehemaliger Weggefährte von EY Real Estate aus Hamburg. Und das war das Team von Andreas Ewald und Engel und Völkers.
Ah, okay. Ach, cool. Ja. Ja. Ihr habt euch ja in den letzten Wochen, wart ihr sehr medienpräsent. Ihr seid immer medienpräsent, weil ihr sehr viele Auswertungen natürlich mit den Daten fahrt, auch für Tageszeitungen, Wirtschaftsmedien und Co. Ja. Ihr wart aber auch medienpräsent mit zwei großen Kooperationen, die ihr abgeschlossen habt. Das waren auch nicht die ersten Kooperationen. Ihr kooperiert jetzt mit Drooms und mit einem Unternehmen namens Evana. Ja. Wollen wir da mal drauf zu sprechen kommen?
Da können wir sehr gerne drauf zu sprechen kommen. Zum einen vielleicht ein Punkt zu den Kooperationen. Ich glaube, gerade unter uns Technologieunternehmen ist es wahnsinnig wichtig, Partnerschaften einzugehen, weil man eben nicht, das war vielleicht auch so ein bisschen vor der Selbstständigkeit, die Blauäugigkeit zu denken, dass man alles alleine schafft. obwohl das habe ich vorher auch nicht gedacht, weil ich nie so ein Typ war, sondern immer gemeinsam. Und das ist Ivana das perfekte Beispiel. Ivana hat einfach eine sehr weit entwickelte Technologien, auch sich mit anderen Dokumententypen auseinanderzusetzen als wir. Wir konzentrieren uns auf die Mieterliste. Und Ivana kann eben auf unheimlich viele unterschiedliche Dokumententypen zugreifen und ist natürlich auch, wenn man sich da mal die Mitarbeiteranzahlen anguckt und auch die Investoren dahinter, schon ein Stück weiter als wir. Das heißt, wir nehmen Ivana und Ivana nimmt uns natürlich einmal zu einem größeren Service anbieten zu können. Ja, das hilft uns gerade, die Kooperation hast du angesprochen mit Ivana, im PDF und Exposé auslesen, weil oft kommen wir zu den Kunden und da wird immer gefragt, ja, das ist schön mit den Mieterlisten und das dann helft ihr uns schon wahnsinnig, aber wir würden auch wahnsinnig gerne noch die Exposés digitalisieren und diese als Marktdaten verwenden. Mhm. Und da hilft uns eben Ivana mit ihrer Technologie.
Okay, dieses Denken, das du hattest, das hat ja bei weitem nicht jeder in der Branche. Also du hast ja gesagt, ja, wir können nicht alles, beziehungsweise wir wollen auch nicht alles können. Aber würde das nicht früher oder später mal zu Problemen führen? Also gerade wenn jetzt, keine Ahnung, ein Unternehmen ankommt und sagt, das, was ihr als Service bietet, also gerade eins der großen, ne, so ein SAP oder sonstiges, eins der großen, plötzlich anfängt, eure Technologie so ein bisschen als Supplement für die eigene Technologie anzubieten. Könnte das eine Disruption sein, auch für Redix Data?
Ja, ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Natürlich muss man sich immer weiterentwickeln. Schöner Spruch meines Mitgründers Inyaki, der immer sagt, der Erfolg von heute ist die Gefahr morgen. Ja. Und so ist es bei den Etablierten und zum Schluss natürlich auch bei den Startups und ihrer Technologie. Ich glaube, wir haben eine Technologie entwickelt, die sehr stark ist und die auch 2 Jahre sehr viel Hirnschmalz benötigt hat. Und das eben nicht nur technologisch mit Inyaki als CTO, sondern als wichtige andere Stütze natürlich mit meinem Mitgründer Stefan Lusche, den ich bei EY Real Estate kennengelernt habe, der ein so tiefes Know-how aus der Immobilienwirtschaft mitbringt, gerade aus der Analyse, dass dieses Paar quasi wahnsinnig schwer ist zu schlagen. Und das ist eine Kernkompetenz, die auch von unseren Kunden wirklich so wahrgenommen wird, dass wir nicht nur Technologie anbieten, sondern dieses bekannte SaaS-Modell, also Software as a Service. Und natürlich nicht alles immer automatisch funktioniert, ja, sondern der Mensch nochmal rein muss, nachfragen muss, nachhaken muss, in die Diskussion gehen muss, die Immobilie an sich sehr gut verstehen muss. Deswegen haben wir auch so ein Immobilienteam hier. Das heißt, ja, du hast recht. Ich glaube, wenn man erfolgreich ist, wird man irgendwann immer mal angegriffen und muss gucken, aber man muss sich auch weiterentwickeln.
Lass uns mal über die Chancen reden. Jetzt haben wir kurz das Risiko drin gehabt. Ich hatte jetzt mehrfach gelesen, auch in großen Zeitungen, in großen Medien, dass die Corona-Pandemie ja durchaus auch ein Digitalisierungstreiber für die Immobilienwirtschaft sein könnte. Also du hast es ja angesprochen, das kollaborative Arbeiten, das virtuelle Arbeiten, das sehen wir jetzt alle am eigenen Leib, dass das auch funktioniert. Nicht mehr jede Dienstreise ist offensichtlich sinnvoll, auch wenn ich mich freue, wieder mal eine machen zu dürfen. Aber seht ihr das denn auch als Verkaufsargument gerade für Redix Data? Ihr führt ja schon zu Kosten und Zeitersparnis.
Ja, wir kosten auch was.
Ja gut, das eh nicht. Das überrascht mich nicht.
Nein, also wir haben das ganz gut wirklich am Anfang gemerkt, durch die Kunden von uns, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt schnell analysieren, wo wir sind, wie der Markt aussieht. Und ich sag mal, vor Covid-19 ging es ja immer darum, und das weißt du selber, das wissen auch die Zuhörer, die Preise haben sich ab und zu auch entfernt von den zur Verfügung stehenden Marktdaten. Das heißt, gerade bei auch Investments-Team, die haben eine Summe und eine hohe Summe, die sie im Jahr investieren müssen und sind natürlich auch immer bereit, sich die Immobilie genau anzugucken und ein bisschen mehr zu zahlen. Das heißt, zum Schluss hat in so einem sehr bullischen Markt die Marktdaten weniger Gewicht. Genau das ist jetzt eben interessant, was mit Covid passiert und wo wieder die Angebotsdaten sehr, sehr interessant sind, weil das ist quasi der Erstindikator, den wir haben, wo wir sehen, wie verändern sich jetzt Mietangebote im Logistikbereich, im Bürobereich, im Wohnbereich. Mhm. Ich glaube, über Einzelhandel und Hotel, die beiden schlimmen, wirklich für die Branchen sehr schlimmen Einschnitte, müssen wir nicht diskutieren, die sind für alle klar. Aber gerade bei den anderen Sachen, bei den anderen Assetklassen, wo wir Daten liefern und wo man jetzt eben auch Trends oder auch Sachen erkennen kann, ist eine Chance. Und das erkennen natürlich auch unsere Kunden und sind da natürlich sehr daran interessiert, jetzt erste Erkenntnisse natürlich dann schnell aufs eigene Portfolio, auf die eigenen Daten ableiten zu können.
Okay, super. Also man könnte ja schon sagen, dass genau so eine Phase, wie wir sie jetzt haben, eine Phase der Unsicherheit durch eine Datenlage, wie ihr sie bietet, einfach überwunden werden kann. Ne? Also ihr schafft ja so ein Stück weit eben Datensicherheit, Transparenz in einer Zeit, in der Leute sich fragen, welche Auswirkungen hat das denn jetzt konkret? Und der Lockdown, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, hält ja erst seit, ich sag mal, 6 Wochen an, vielleicht 5 Wochen, weiß ich gar nicht.
Ja.
Und trotzdem sind die Einschnitte, die wir sehen, ja enorm. Du hast ja gerade gesagt, Gastronomie, Hotel, Handel,
ja,
da liegt es auf der Hand. Aber wie wird sich das auf Büroimmobilien auch langfristig auswirken? Wie ist das denn jetzt zum Beispiel, wenn nicht mehr jeder ins Büro fahren möchte, weil er merkt, im Homeoffice kann ich super arbeiten?
Ja, ich meine, das sehen wir. Also das Schöne ist, man wie immer im Leben sollte man zuerst auf sich selbst gucken. Ja. Und das sehen wir auch bei uns im Unternehmen. Wir haben einen Plan gemacht, weil wir natürlich jetzt nicht mehr mit der Belegschaft, wir sitzen im Coworking, sehr großzügig, würde ich sagen, aber natürlich nicht mehr mit der Belegschaft im Coworking arbeiten können wie vor Covid und da Anpassungen nehmen mussten. Und wir haben jetzt einen Plan erstellt, wie unterschiedliche Teams arbeiten können bei uns im Büro. Und man muss sagen, und ich glaube, das geht vielen so, ich würde nicht sagen Angst, Angst ist immer ein sehr, sehr starkes Wort, aber der Respekt vielleicht und auch die Befürchtung, und die Ungewissheit treibt die Leute noch nicht zurück ins Büro. Ja, das, wie auch andere Unternehmen werden das, glaube ich, sehr gut sehen können, ist es den Mitarbeitern freigestellt. Und am Montag waren 1-2 Kollegen dann hier, aber auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die andere Unternehmen machen würden. Du sprichst es an, öffentlicher Nahverkehr, das sind so die ersten Themen. Was haben wir da gemacht? Wir haben jetzt in Berlin, aber das ist natürlich auch wieder nur in Metropolen möglich, allen Mitarbeitern diese Rental-Bikes eben zur Verfügung gestellt. Die haben jetzt einen Relax-Data-Account und können quasi mit dem Fahrrad umsonst zur Arbeit fahren, um einfach Optionen und Alternativen aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist auch, was wir im Büromarkt sehen werden. Du sprachst den Zeitungsartikel von Sebastian Kurz an bei der Immobilienzeitung, den ich auch gelesen habe. Das Homeoffice steht im Fokus. Ich glaube aber, dass die Menschen auch gerne zurückkommen ins Büro. Und jetzt, du hast es gesagt, und wir erleben es selber, gibt es neue Pläne für Büros. Man kann nicht in jedem Büro in der gleichen Mannstärke sitzen. Das heißt, wie hier die Veränderung sich oder was für eine Veränderung hier eintritt, probieren wir natürlich zu analysieren, kann man aber natürlich noch nicht sagen.
Mm. Ja, es bleibt spannend, aber das bedeutet ja für euch im gleichen Atemzug, dass auch Relax Data einfach relevant bleibt. Ne? Also das ist ja eine erfreuliche Nachricht in einer eher unerfreulichen Zeit, die wir haben. Okay.
Genau, das ist sehr erfreulich und wir merken auch ein steigendes Kundeninteresse und ich glaube, das ist, es gibt ja auch andere Unternehmen, Technologieunternehmen, die sich mit Marktdaten auseinandersetzen. Ich glaube, die verspüren alle eine stärkere Nachfrage aktuell. Trotzdem macht es leider keinen Spaß, sich auch über Erfolge so richtig zu freuen, weil die hat man dann menschlich einfach zusammen dann einfach auch genossen. Mhm. Und das ist jetzt so, okay, schön, wir freuen uns, machen gleich weiter. Und während wir natürlich sehen, was um uns passiert und in anderen Branchen passiert, ist einem nicht nach Feiern, sondern man macht einfach, man funktioniert einfach. Und das ist trotz der guten Nachrichten manchmal natürlich ein bisschen schade.
Das glaube ich gerne. Titus, ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich glaube, wir haben die Zeit schon ein bisschen überschritten. Das liegt aber auch daran, dass ich heute ein bisschen sehr neugierig bin und du einfach auch viel zu erzählen hast. Aber ich habe mir angewöhnt, zum Schluss immer noch ein bisschen sowas auszupacken, was die meisten Hörer vielleicht noch nicht über dich wissen. Du bist... Jetzt bist du ein bisschen aufgeregt, ne, was das sein könnte, was ich jetzt hier ausgepackt habe.
Ja. Die Stimme.
Du bist Vorstandsmitglied der Dr. Walter und Margarete Kajewitz Stiftung in Berlin. Wie kam es denn dazu? Also ich glaube, die Stiftung nutzt ihr Stiftungsvermögen für altersgerechtes Wohnen, oder?
Wow, da hast du natürlich als Journalist deine Arbeit getätigt. bin ich. Das hat einen familiären Hintergrund.
Das habe ich mir schon gedacht.
Das Leben hat immer Überraschungen. Und die einen kommen auf die Welt und denen geht es einfach sehr, sehr gut. Mein Vater hat seine Eltern sehr, sehr früh verloren. Okay. Und war vollweise. Und als vollweise braucht man eben einen juristischen Vormund, der einen als Kind betreut. Und das war eben dieses Ehepaar Kajewitz. Und das Ehepaar Kajewitz hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Hannover den Wohnungsbau wieder aufgebaut und in Schub gebracht und waren da eben sehr, sehr erfolgreich drin. Und als das Ehepaar verstarb, beide auch leider echt zeitgleich, wurde eine Stiftung gegründet. Das war die Idee meines Vaters, die Dr. Walter und Margarete Kajewitz Stiftung. Und diese Stiftung hat da ihren Ursprung in Hannover. Mein Vater hat die Stiftung genutzt, um eben für die Schwachen in dieser Gesellschaft, und das sind dann oft leider auch wirklich die Alten, weil um die Jungen wird sich oft gekümmert, was auch verständlich ist, aber eben gerade er immer von Alten auch hochgezogen wurde und begleitet wurde, gesagt hat, für die Menschen, die einsam sind, da muss es auch was für geben. Und mit dem Stiftungsvermögen wird eben in dem Bereich altersgerechtes Wohnen geforscht. Wir haben in Berlin 7 Seniorenzentren, die einen Ansatz haben, eben dort altersgerecht durch viel Kultur, durch viel Betreuung im Kopf und eben nicht gesundheitlich, das Leben lange ohne Beschwerden zu ermöglichen und die Phase der Krankheit oder auch dann des Ablebens sehr, sehr kurz aufs Ende zu reduzieren. Und das hat sehr gut geklappt und das machen wir in Berlin.
Titus, du hast gerade in den letzten 2 Minuten nochmal so zusätzlich viele Bonuspunkte bei mir gesammelt durch diesen, also ich bin tief beeindruckt.
Ich berichte meinem Vater, er freut sich.
Ja, genau. Kudos an deinen Vater.
Ja, mache ich.
Vielen Dank für den Podcast, für das Gespräch. Bleib gesund.
Danke, Andy. Du auch.